Das schreibt Paulus im Epheserbrief. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus, wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Amen.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich habe neulich ein Hilfsmittel kennengelernt. Wenn ich das hätte, könnte ich von dem Bibeltext ein Foto machen und euch das vorlesen lassen. Sollten wir uns nochmal wieder begegnen, habe ich das vielleicht. Bis dahin ist mir das einfach eine Riesenhilfe. Vielen Dank. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das hebe ich mir gleich auf. Lasst uns zu Beginn der Predigt auch nochmal miteinander beten. Lieber Herr, wir bitten dich herzlich darum, uns zu begegnen in deinem Wort. Wir bitten dich, dass du uns der Kraft deines Evangeliums begegnest. Wir bitten dich, dass du uns ansiehst nach dem, was wir von dir, unserem Herrn und unserem Heiland, brauchen. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Christus ist unser Friede. Ganz zentrales Thema des Evangeliums. Ganz zentrales Thema des Herzens Gottes. Der heilige Gott will mit uns sündigen Menschen Frieden. Und weil er das nicht nur will, sondern auch sieht, dass wir dazu völlig unfähig sind, tut er dafür auch alles. Gott will diesen Frieden, Gott schafft diesen Frieden. Dazu kam Jesus Christus zu uns. Friede ist jetzt nicht der Weltfriede, den man gemeinhin so herbeisehnt. Friede ist auch kein Allerweltsfriede. Der Friede, den Gott haben will, das ist das Zentralste, worum es überhaupt geht. Das ist die Tatsache, dass du und ich als Sünder die Gnade Gottes finden sollen, aus seinem Zorn herausgerufen und in seinen Frieden, in den Frieden mit dem heiligen Gott hineingestellt werden sollen. Dass unser Friede, unser Leben nicht mehr länger unter dem Zorn Gottes steht und Leben nicht mehr länger das Urteil eines heiligen Gottes zu erwarten hat, sondern dass unser Leben dazu bestimmt ist, in der Gnade Jesu Christi, in der Gerechtigkeit vor Gott, also darin, dass wir vor Gott passend sind, geführt zu werden. Dass unser Leben dazu bestimmt ist, auf einem Weg zu gehen, der in die Ewigkeit führt, ins ewige Vaterhaus. Diesen Frieden will Gott. Dieser Friede bedeutet aber, überall da, wo Jesus Christus nicht ist, da bleibt der Zorn Gottes. Deswegen stellt die Adventszeit jedem von uns persönlich die Frage, wie sieht es denn mit uns aus im Verhältnis zu dem heiligen Gott und seinem Sohn Jesus Christus? Regiert uns dieser Friede schon? Aber ganz wesentlich auch, und deswegen sind wir heute hier und deswegen sind wir bei Indie Camino aktiv, wo Jesus Christus nicht ist, da bleiben Menschen unter dem Zorn Gottes. Und deswegen ist es unbedingt notwendig und es ist das Wesen der Gemeinde Jesu, dass wir losgehen und diesen Frieden verkünden. Paulus sagt hier denen, die nahe sind, euch, die ihr ferne wart, Jesus Christus ist der Friede mit Gott. Deswegen muss die Einladung an alle Menschen ergehen, lass dich zu diesem Frieden mit Gott rufen. Lass dich zu Jesus Christus rufen. Lass dich zu seinem Kreuz rufen, denn diesen Frieden, den schafft Gott dir, indem er deine Sünde auf seinen Sohn legt und indem er es seinem Sohn auflegt, deinen Tod zu sterben, sein Blut zu vergießen, da wo deins hätte vergossen werden müssen. Der Sünde Sold ist der Tod. Wer aber zu Jesus Christus gehört, wer sich von ihm rufen lässt, wer sich von ihm in den Frieden Gottes rufen lässt, für den gilt das Opfer von Golgatha, für den gilt die Tatsache, der Sohn Gottes hat sein Blut dafür vergossen, dass dein Lohn nicht mehr der Tod, sondern das Leben sein soll. Christus ist unser Frieden. Und weil es dabei nicht um kleinere Korrekturen geht, ist es ganz wesentlich zu betrachten, wer ist das denn? Das ist mein erster Hauptpunkt. Wer ist denn dieser Frieden? Wer wird hier als Frieden bezeichnet? Wir finden eine herausragende Ankündigung Jesu Christi in Jesaja 9. Da bekommt er einen vierfachen Namen. Er heißt Wunderrat, Gott, Held, ewig Vater, Friedefürst. Luther hat das in seiner Übersetzung, wie ich finde, in herausragender Weise klargestellt mit diesen Bindestrichkonstruktionen, wie bedeutend diese vier Namen, diese vier Wesensaussagen des verheißenen Messias sind. Wunderrat. Bitte mach da nicht diesen modernen Unsinn mit wunderbarer Berater. Der Berater mag ja wunderbar sein, aber er berät mich und damit ist es vorbei. Wunderrat heißt, der heilige Gott hat dein und mein Leben angesehen, hat deine und meine Verlorenheit angesehen, hat deine und meine Gefangenschaft in der Sünde angesehen und hat sich überlegt, was muss ich tun, damit ich den Jens da rauskriege. Dafür brauchte es seinen Ratschluss, dafür brauchte es seinen Plan. Und weil meine Situation so völlig verzweifelt war, musste es seine Wundermacht sein und seine Wunderweisheit, die diesen Rat findet. Ich komme in meiner Sünde mit nichts weniger klar als mit dem Wunderrat des heiligen Gottes. Den brauche ich. Der muss für mich Pläne fassen, der muss für mich zur Tat schreiten. Ich brauche den Rat seiner Weisheit und ich brauche die Wundermacht seiner Weisheit. Dieser Wunderrat tritt als Gottheld auf den Plan. Kein geringerer als der heilige Gott in höchsteigener Person wird tätig und er nimmt eine Macht an sich, um für mich zu streiten, die man im klassischen germanischen Helden zuschreibt. Übrigens, der Begriff Held, wie auch Luthers Begriff Heiland, haben eine germanische Tradition in dem sogenannten Heliant. Das war eine Figur der germanischen Mythologie. Man wusste als Germane, dass man eigentlich verloren ist. Man hat es nur mit besoffenen Göttern zu tun, die ihre Willkür trieben. Und gegen die hatte man keine Chance. Aber eines Tages würde ein starker Mensch kommen und gegen die Götter ins Feld ziehen. Bei Richard Wagner heißt das Götterdämmerung. Und würde den Sieg erringen. Das ist der Heliant oder der Heiland. Luther hat diesen Begriff genommen und hat ihn vom Kopf auf die Füße gestellt. Es geht nicht darum, dass ein Mensch gegen Gott kämpft. Es geht darum, dass Gott Mensch wird und den Kampf gegen das Böse, gegen den Herrn des Bösen, gegen den Tod, den Kampf gegen meine Sünde aufnimmt und in diesem Kampf gewinnt. Gott wird Held, Gott kämpft als Held, der kämpft für mich, er kommt für mich als Gottheld, als mein Heiland. Und er kommt, um durchzusetzen, was im Herzen Gottes für mich schon immer beschlossen war. Wonach Gottes Herz sich für euch sehnt, wonach Gottes Herz sich sehnt, für unerreichte Indigene, was Gott wirklich von Herzen will. Ewig Vater, das war schon immer sein Vorsatz. Dafür hat er Menschen geschaffen, um ihnen in Liebe zu begegnen, in der Liebe, die ein Vater zu seinen Kindern hat. Das will er sein. Gemäß diesem Herzen kommt Jesus, das richtet er auf. Zu diesem Herzen führt er in seinem Frieden. Er ist dieser ewig Vater, der uns in die Gemeinschaft mit sich holt, der unser Leben aus der Verlorenheit holt, in die Vaterschaft Gottes. Das war von Ewigkeit her sein Vorsatz. Er kommt in der Macht, alles das auch aufzurichten und ganz zentral und ganz großartig den Frieden Gottes aufzurichten. Er kommt in der Macht, das zu schaffen, das zu etablieren und das zu regieren. Er kommt in einer Fürstenmacht, in der Macht des Friedefürsten. Wo seine Regierungsvollmacht ist, da ist dieser Frieden und da ist dieser Frieden auch nicht mehr gefährdet, weil Jesus Christus ihn regiert. Und weil er mit der Macht eines Gotthelden darüber wacht, dass dieser Frieden Bestand hat, dass dieser Friede Substanz hat und dass dieser Friede für dich und für mich entscheidend für unser Leben bleibt und bestehen bleibt, für Zeit und Ewigkeit. Der Wunderrat Gottes, der Gottheld, der Ewigvater, der Friedefürst, der wird Mensch und richtet Gottes Frieden auf und ruft mich dazu, in diesen Frieden einzutreten durch sein Blut am Kreuz. Was Jesus Christus getan hat, zweiter Hauptpunkt, das lässt sich sehr schön bildhaft darstellen, wenn man den Aufbau des zweiten Tempels ein bisschen vor Augen hat. Man hatte dieses großartige Tempelgebäude und verschiedene Vorhöfe drumherum. Man hatte im Tempelgebäude eine Unterscheidung. Das Heiligtum, da durften die Priester hin. Das Allerheiligste hinter dem Vorhang. Da stand die Bundeslade mit dem Gnadenthron. Der Priester hatte nur einmal im Jahr Zugang. Und jetzt passiert Folgendes. Wer das nochmal nachlesen will, schlage Philipper 2 auf, der bekannte Christushymnus, der bildet das ab. Es passiert Folgendes. In Jesus Christus verlässt Gott seinen Thron im Himmel. Er steht also gewissermaßen von diesem Gnadenthron auf und wird Mensch. Und am Kreuz macht dieser wahre Mensch und wahre Gott Folgendes. Er greift sich den Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte, oben und macht einmal Ratsch. Und der Vorhang ist in zwei Teile zerteilt. Menschen, Priester, Religionen, was auch immer, bemühen sich ja, unten am Vorhang ein bisschen zu zoppeln und zu gucken, ob man vielleicht einen Riss reinkriegt. Gottes Sohn nimmt den Vorhang oben, macht Ratsch. Und das Allerheiligste ist nicht mehr vom Heiligtum getrennt. Und der Zugang zum Gnadenthron ist frei für jeden, der ihn sucht. Jesus Christus geht einen Schritt weiter. Er stößt von innen die Tempeltüren auf. Es gibt nicht mehr diese Trennung zwischen den Priestern, die innen Dienst tun, und den Gläubigen, die außen stehen. Petrus sagt das in 1. Petrus 2 ganz deutlich: Ihr seid die königliche Priesterschaft. Ihr seid das heilige Volk. Diese Trennung hat Jesus aufgehoben. Jeder, der will, der kann zum Gnadenthron hinlaufen. Jesus Christus geht noch weiter. Paulus redet hier in unserem Text von einer Trennung, von einer Umzäunung. Dadurch sind die Vorhöfe im Tempel charakterisiert. Es gab den inneren Vorhof, auf den jüdische Männer durften. Dann gab es so einen mittleren Vorhof, da durften die jüdischen Frauen hin. Jesus nimmt diese Umzäunung, er nimmt die Trennung und wickelt sie auf und räumt sie weg. Galater 3, Vers 28, hier ist nicht mehr Mann noch Frau, sie sind alle eins in Christus. Jeder, der will, kann zum Gnadenthron laufen. Es ist Jesus Christus aber nicht genug, dass er nur das Volk der Juden hat. Er will das Licht der Heiden sein und deswegen macht er ein entscheidendes Weiteres. Und hier kommt Mission ganz zentral ins Spiel. Der Vorhof der Heiden, der war nochmal getrennt vom Vorhof der Juden. Und an dieser Umzäunung am Vorhof der Heiden, da stand ein Schild auf Griechisch und Latein: Wer diese Trennung überschreitet, der ist des Todes. Die römische Besatzungsmacht hat gesagt: Ihr lieben Juden, wir erlauben euch keine Todesurteile mehr. Aber an der Stelle wollen wir mit euch mal keinen Stress haben. Wer das tut, den dürft ihr den Kopf kürzer machen. Sodass Heiden zugucken konnten, aber sie durften nicht hin. Galater 3, 28, hier ist nicht Jude noch Grieche. Sie sind alle eins in Christus. Jesus nimmt diesen Zaun, diese Trennung, wickelt sie auf und räumt sie weg. Wer immer will, der kann zum Gnadenthron laufen. Das ist das Geschehen, das Jesus am Kreuz verwirklicht. Das ist das Evangelium für uns, die wir, so unterstelle ich mal, zu den Heidenvölkern gehören. Wir dürfen in den Frieden mit Gott eintreten. Wir dürfen mit Freimut und Zuversicht zum Thron der Gnade hinlaufen. Uns braucht da nichts mehr zu trennen. Ein Punkt möchte ich noch deutlich machen als Drittes: Wozu? Es ist für mich immer ein ganz großartiger Vers, hier Galater 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Dieser Friede Gottes in Jesus Christus, der holt mich nicht nur aus der Trennung, der gibt mir einen völlig neuen Status. Ich brauche auch nicht mehr als Gast zu Gott zu kommen. Vielleicht sind hier die Proselyten gemeint, die sich dem jüdischen Volk angeschlossen haben. Ich darf zu Gott kommen als einer, der in sein Haus hineingehört, als Hausgenosse, als sein Kind, das so sehr von diesem heiligen Gott angenommen ist, dass es Hausrecht bei ihm hat. Und ich darf mein Leben darunter gestellt wissen, egal was kommt, ich habe im Reich Gottes, im Haus Gottes Bürgerrecht. Das hatte für Paulus eine ganz besondere Bedeutung. Römische Bürger genossen eine Rechtssicherheit, die in der damaligen Zeit sonst keiner hatte. Deswegen darf Paulus sich auf den Kaiser berufen und alles andere ist hinfällig und er muss für Verhandlungen zum Kaiser gebracht werden. Stellt euch mal vor, was Bürgerrecht bei dem heiligen Gott heißt, wenn in unserem Leben irgendetwas kommt, das einen regierenden Fürsten dringend über sich braucht. Und wir können zu diesem Etwas, das kommt, sagen, damit brauchst du dich an mich gar nicht zu wenden, damit wendest du dich bitte an den, der das Reich regiert, dem ich angehöre. Damit wendest du dich bitte an den, bei dem ich Bürgerrecht habe und bei dem ich Kindesrecht habe. Es gäbe aus den indigenen Stämmen eine Menge zu erzählen mit richtig üblen Erfahrungen mit der Geisterwelt. Und es gäbe als Frucht des Evangeliums eine Menge zu erzählen mit richtig großartigen Erfahrungen mit der Befreiung Jesu Christi, wenn in einem Dorf das Evangelium Einzug hält und die Bewohner sagen können, ich habe mit den Geistern nichts mehr zu tun. Ich habe jetzt Bürgerrecht bei dem, der mich erlöst hat, der mich in den Frieden Gottes gebracht hat, der mich und mein Leben unter seine Macht stellt. Was ist da schon Großartiges passiert? Da müssten wir mal einen Missionstag zumachen. Ich möchte es uns nur groß und wichtig machen. Durch Jesus Christus sind wir Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Lasst uns das mitnehmen und lasst uns von da aus auch den Gedanken der Mission nochmal neu bewegen. Gott braucht mehr Hausgenossen, Gottes Reich braucht mehr Mitbürger. Helft dabei. Amen. Lasst uns nochmal miteinander beten. Jesus Christus, nun wollen wir dich um deine Heilandsmacht bitten, besonders für die Menschen, die in ihrem Leben jemanden brauchen, der für sie und für den heiligen Gott gegen das Menschenfeindliche, gegen das Tödliche, gegen das Böse kämpft. Befehlen dir besonders die Situation in den animistischen Kulturen in Lateinamerika an, bitten dich, dass du deinem Evangelium und deinem Sieg von Golgatha Macht und Herrlichkeit verleihst. Amen.
Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Unser Gott und Vater, du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Du weißt, wer wir sind und was wir tun. Hilf uns in dieser Zeit der Vorbereitung im Advent, einen Frühjahrsputz in unserem Leben zu machen. Hilf uns, Beziehungen zu dir zu vertiefen und zu festigen. Nimm uns bei der Hand und leite uns auf dieser Reise zu dir her. Wir bitten dich für die Menschen, die dich noch nicht kennen, die auf der Suche nach dir sind, für die Menschen, die um deines Namens willen verfolgt werden und benachteiligt werden. Wir bitten dich für alle, die deine gute Botschaft in die Welt tragen, die verschiedenen Missionswerke wie Indie Camino, die Südosteuropa-Mission, die Gefangene-Mission oder Open Doors, um nur einige vor dich zu bringen heute. Herr, wir bitten dich, lass die Saat deines Wortes in unserem Land, in unserer Welt aufgehen. Wir bitten dich für die Arbeit des CVJM, für unser Presbyterium, für unsere Kirchengemeinde. Wir befehlen dir die Kranken, die Schwachen, die Trauernden und die Hoffnungslosen an. Mögest du mit ihnen sein. Wir bitten dich für die Menschen, die Kranke pflegen, sei es in den verschiedenen Einrichtungen oder zu Hause. Schenke ihnen Kraft und Einfühlungsvermögen. Sei mit denen, die politische und geistige Verantwortung tragen, in unserer Stadt, in unserem Land und auf der Welt. Mögen sie von deinem Geist geleitet werden. Herr, wir bitten dich für Frieden in der Welt. Wir befehlen dir die Menschen im Sudan, Nigeria, Äthiopien, Myanmar, in der Ukraine sowie Russland an. Aber Herr, das Unrecht ist so viel größer auf der Welt, dass wir nicht alles aufzählen können. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich und lass dein Licht in unser Leben scheinen. Durchströme und ergreife uns, durchwirble unsere Wellen hin zu dir her, auf dass wir eins bei dir sein können. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, in die neue Woche, mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.